Liebe Zuschauer, es ist schön, dass wir heute wieder das Wort Gottes miteinander studieren dürfen. Ich möchte mit einer interessanten Begebenheit anfangen. Es waren 5 junge Leute, die sich entschieden haben, sich taufen zu lassen. Es war ein ganz besonderer Moment, weil sie wollten eigentlich nicht irgendwo in einer Gemeinde getauft werden, in einem Taufbecken, sondern sie wollten draußen in einem See getauft werden. Und das war auch alles sehr schön vorbereitet. Die Taufe soll an einem Freitagabend stattfinden und es war herrliches Wetter die ganze Woche über, aber am Donnerstag hat es angefangen plötzlich zu regnen. Es hat gegossen und viele haben angerufen und haben gesagt, können wir nicht die Taufe im Saal machen? Aber die Jugendlichen sagten mir, wir werden sowieso nass, wir möchten draußen getauft werden. Und so haben wir am Freitagabend alles unter dem Regenschirm durchgeführt. Die Predigt unter dem Regenschirm, der Posaunenchor unter dem Regenschirm. Es war sehr nass, die ganze Angelegenheit. Aber in dem Moment, wo wir uns niedergekniet haben, um zu beten, brach plötzlich der Himmel auf. Innerhalb von wenigen Minuten war keine Wolke mehr zu sehen. Die Sonne stand ganz blutrot am Himmel. Und der Teich und der See, der war so in Rot gehüllt. Es war ein fantastisches Bild. Wir hatten die Taufe zu Ende. Wir packten unsere Sachen zusammen. Und der Himmel zog wieder zu und es fing wieder an zu regnen. Es ist interessant, wenn Gott eine besondere Begegnung mit uns hat, dann merken wir das manchmal durch etwas, was uns wirklich auffällt. Solch ein Pakt, solch eine Sache, wo Gott mit uns besonders zusammen ist, möchte ich mit euch anschauen im Neuen Testament, und zwar im Matthäusevangelium, im 26. Kapitel des Matthäusevangeliums. Und ich lese dort sehr bekannte Verse, Vers 26 und Vers 27. Matthäus Kapitel 26, Vers 26 und 27. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Wir haben hier eine Situation, Jesus war mit seinen Jüngern zusammen. Jesus war mit seinen Jüngern zusammen und sie hatten noch zum Schluss ein Abendmahl miteinander. Jesus hat das vorbereitet. Was wird Jesus sich in diesen Minuten, wo er mit seinen Jüngern noch einmal zusammen war, gedacht haben? Was wird alles in seinem Gedächtnis in diesen Minuten abgespielt? Es muss für ihn sehr bewegend gewesen sein. Er war ja mit den Jüngern hier in Jerusalem zusammen und er wusste, als er damals mit seinen Eltern nach Jerusalem zog, er war gerade 12 Jahre alt, da durften die kleinen Jungs zum ersten Mal mitgehen zum Passafest nach Jerusalem. Und er sah, wie dort die ganzen Schafe gekommen sind. Sie wurden alle geschlachtet. Das muss sehr bewegend gewesen sein für Jesus, weil er wusste sehr gut, dass er das Lamm ist. Und er wusste, dass es ein Sinnbild war für seinen Tod, schon mit 12 Jahren. Die Situation muss ihn sehr angesprochen haben. Und in dieser Situation hinein hat er mit den Jüngern das Abendmahl gefeiert. Und es muss für ihn tief bewegend gewesen sein, den Jüngern noch etwas mitzugeben, was sie nie mehr vergessen sollten. Ich meine, dieses Abendmahl, das hier beschrieben wird, das er mit den Jüngern damals hielt, in dem Raum, das vorbereitet worden ist, war ja eigentlich eine Fortführung oder etwas, was aus dem Passafest gekommen ist. Er war es ja selbst damals, lange bevor er auf diese Erde kam, dass er das Passafest eingeführt hat. Das war beim Auszug aus Ägypten. Das war damals, als sie die letzte Plage in Ägypten erlebt haben. Hat Jesus oder hat Gott damals Mose gesagt, nehmt ein Lamm und holt es von der Herde nach Hause. Interessant, dieses Lamm, das damals von der Herde genommen worden ist und nach in das Heim der Israeliten damals gebracht worden ist, musste einige Zeit vorher in das Heim der Israeliten gebracht werden. Das war nicht eine Sache, dass es kurz bevor es geschlachtet worden ist, von draußen nach in das Heim gebracht worden ist, sondern die Bibel sagt uns, das waren genau 3,5 Tage. Wenn man bedenkt, dass Jesus 3,5 Tage als Messias gewirkt hat, dann wird diese Sache noch interessanter, nicht wahr? Er hatte damals das Tier in die Heime der Israeliten geben lassen. Und dort mussten sie es nach 3,5 Tagen schächten und mussten das Blut nehmen und um die Türpfosten streichen. Das war eine wichtige Lektion, die die Israeliten damals lernen mussten. Ihnen musste klar werden, dass nur dieses Blut sie retten konnte. Gott wollte doch das Volk aus Ägypten herausführen. Er wollte etwas tun. Und das Einzige, was sie retten konnte, dass nicht der Würgeengel die Erstgeburt geschlagen hat, war, dass sie das Blut des Lammes nahmen und um die Türpfosten strichen. Das war eine sehr einprägsame Begebenheit, dass ihnen bewusst geworden ist, da ist etwas, was deutlich macht, was uns hilft zu wissen, nur das Lamm, das Blut des Lammes ist imstande, mein Leben zu verändern. Das war auch diese Intuition, die den Jüngern damals neu bewusst werden sollte, als er ihnen das bewusst machte, was das Passa, und Jesus hatte mit ihnen gerade am Passafest das Abendmahl zum ersten Mal gehalten. Es war an einem Donnerstagabend und er war mit ihnen zusammen. Und bevor er angefangen hat, den Jüngern das Abendmahl auszuteilen, da finden wir, dass Jesus im Johannesevangelium noch etwas anderes vor Augen malte. Und wir lesen das in Johannes Kapitel 13, Vers 1, da steht, vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater und wie er den Seinen geliebt hat, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Jesus wusste, jetzt ist die Stunde gekommen, wo das Lamm geschlachtet wird. Es war ihm ganz klar, von der Prophetie der Bibel her war das eindeutig. Nach diesen 3,5 Jahren ist die Zeit gekommen, wo Jesus sterben sollte. Und er hatte mit den Jüngern noch eine besondere Situation, eine besondere Zeit erleben wollen, um ihnen deutlich zu machen, was es wirklich ausmacht, echter Nachfolger Jesu zu sein. Bevor er mit ihnen das Abendmahl hielt, heißt es hier in Johannes Kapitel 13, da heißt es, da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Es wird deutlich gemacht, er hat ein Becken genommen und hat angefangen, den Jüngern die Füße zu waschen. Interessant, er hat mit Petrus begonnen. Petrus war nicht irgendwie ein Mauerblümchen bei den Jüngern. Er war ja eigentlich der Sprecher, der Gemeindeleiter dieser ersten kleinen Gemeinde. Er war der immer mit Jesus von ganzem Herzen dabei war, der ihn mit allem, was er hatte, diente. Und er war derjenige, der wirklich mit ganzem Herzen ein Jünger war. Und er hatte mit Jesus begonnen. Jesus hatte mit ihm begonnen, die Füße zu waschen. Und interessant wird hier gesagt, dass Petrus plötzlich Probleme hatte. Petrus sagte, wie ist das möglich, dass du mir als Meister die Füße wäschst? Wäre es nicht viel sinnvoller, ich würde dir die Füße waschen. Und dann wird hier etwas Interessantes gesagt. Jesus, so wird uns gesagt, als Petrus mit ihm sprach, da sagte er, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so heißt es hier im Text, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Und ich denke, das ist deutlich, oder? Kein Teil heißt nicht, dann bist du ein schlechter Christ oder dann verstehst du etwas nicht ganz genau, ist nicht so tragisch, aber du wirst es vielleicht noch lernen. Jesus sagt zu dem Petrus, zu dem Gemeindeleiter der ersten Gruppe, er sagt, wenn ich dich nicht wasche, Petrus, dann hast du keinen Teil an mir, dann bist du nicht Teil meiner Gemeinde, meiner ersten Gemeinde. Dann bist du nicht Teil, um gerettet zu werden. Dann bist du nicht jemand, der offen ist für das Reich Gottes. Wenn ich dich nicht wasche, dem Petrus muss das sehr getroffen haben. Und überlegt und sagte, wenn das so wichtig ist, Herr, wenn das so wichtig ist, dass du mir die Füße waschen musst, dann wasch mir bitte nicht nur die Füße. Dann fang oben an bei den Haaren und wasch mich ganz, weil ich brauche deine Hilfe. Nimm du mich ganz hin. Aber interessant ist, als der Petrus das sagt, dann antwortet Jesus ihm. Er sagt hier in Vers 10, spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Denn er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Oh, da sagt Jesus etwas sehr Interessantes. Er sagt, Petrus, weißt du, wenn ich dich wasche, und er sagt hier, wenn ich dich wasche, dann bedarfst du nichts anderes, als dass ich dir die Füße wasche. Dieser Text, den wir hier finden in Johannes 13, Vers 10, der sagt eigentlich vom Griechischen her noch etwas mehr. Die meisten Bibeln übersetzen hier waschen. Aber eigentlich steht hier, und manche Übersetzungen nehmen das auch so, da steht eigentlich, wenn du gebadet bist. Natürlich ist Baden auch waschen. Aber Baden ist noch mehr. Baden heißt, das Bad ist eigentlich in der Bibel ein Sinnbild für die Taufe. Das ist etwas, wo ich einen Bund mit Gott geschlossen habe. Und hier sagt Jesus zu dem Petrus, wenn du einmal gebadet bist, wenn du einmal getauft bist, dann brauchst du nur noch die Füße waschen. Nun, die Bibel ist eigentlich klar, wenn sie darüber spricht, was sie meint, wenn einer eine Taufe erlebt. Eine Taufe ist eigentlich, dass jemand in das Wasserbad gelegt wird, symbolisch. Und wenn er aus dem Wasserbad wieder herauskommt, dann wird eigentlich damit ausgedrückt, der alte Mensch stirbt und wenn er aus dem Wasserbad zurückkommt, wieder aufsteht, beginnt ein neues Leben. Das ist die Idee der Taufe. Deshalb heißt Taufe untertauchen. Dieses Wort, das hier gebraucht wird, heißt Baptizo, untertauchen. Das haben die Färber genommen, wenn sie ein Stück Stoff gefärbt haben, dann hat man nicht nur einen Zipfel in die Farbe getan, sondern man muss den ganzen Stoff in die Farbe hineinlegen, damit er wirklich gefärbt ist. So ist es auch mit der Taufe. Das heißt, der alte Mensch stirbt und ein neuer steht auf. Das ist die Idee der Taufe. Du hast einen Bund mit Gott geschlossen. Und jetzt gebraucht Jesus diesen Gedanken mit dem Petrus und sagt, pass auf, wenn jemand einmal getauft ist, einmal gewaschen ist, einmal gebadet ist, dann braucht er nur noch die Füße waschen. Jetzt, wenn wir dieses Bild, das ist ja ein Bild, das hier gebraucht wird, ein wenig überdenken, nachdenken, dann gebraucht Gott ja sehr oft solche Bilder, um uns etwas deutlich zu machen. Es ist wichtig, dass wir uns das einprägen. Und durch solche Handlungen prägt sich das tief in unser Bewusstsein ein. Wenn wir uns taufen lassen, wenn wir diesen Bund mit Gott machen, dann heißt das, dass ein Mensch, der sündig war, in das Wasser gelegt wird und er wird aus dem Wasser wieder hervorgeholt und er beginnt sein Leben ganz neu. Alles, was in der Vergangenheit war, ist weg. Du kannst wieder mit Neuem beginnen. Das ist das Geheimnis eigentlich der Taufe. Das ist der Gedanke, den Gott uns nahelegen möchte, was Taufe bedeutet. Du kannst dein Leben neu beginnen. Aber wenn ich Leute frage, die schon getauft worden sind, und sage, sag mal, hast du nach deiner Taufe nie mehr etwas Schlechtes getan? Hast du nie mehr einen schlechten Gedanken gehabt? Hast du nie etwas Böses mehr getan? Dann schütteln alle den Kopf. Und es ist bei mir nicht anders. Wir haben alle wieder gesündigt, oder? Ich habe noch keinen gefunden, der gesagt hat, ich habe nach meiner Taufe nie mehr was Verkehrtes gemacht. Wir haben alle wieder gesündigt. Wenn wir diesen Gedanken in dieses Bild mit hineinnehmen, das Jesus den Jüngern deutlich machen möchte, dann merken wir, dass dieses Bild uns sehr klar vermitteln möchte, wenn ich einmal gebadet bin, sagt Jesus, dann brauche ich noch die Füße zu waschen. So sagt es dem Petrus. Also wenn wir zum Beispiel in einer Badewanne liegen mit warmem Wasser, da wird man am liebsten gar nicht mehr rausgehen, so schön ist es. Aber irgendwann wird das Wasser auch irgendwie kälter und man muss dann irgendwo aus der Badewanne wieder aussteigen. Dieses Körperteil, das eigentlich jetzt zum ersten Mal nach dem Bad wieder mit dem Boden in Berührung kommt, mit dem Schmutz sozusagen, sind eigentlich die Füße, oder? Das heißt, Gott möchte uns deutlich machen, auch nach der Taufe werden wir wieder schuldig. Und es ist notwendig, dass uns die Füße gewaschen werden. Das ist wie so eine kleine Minitaufe, könnte man sagen. Gott sagt, Petrus, ich möchte dir die Füße waschen, ich möchte, dass dein Schmutz wieder abgewaschen wird. Bevor ich dir das Mahl gebe, möchte ich dich reinigen. Ist das verständlich? Ich denke, das ist ja deutlich. Jesus hat den Jüngern damals die Füße gewaschen, um sie wieder vorzubereiten für das Mahl, das er mit ihnen geben wollte. Ist das heute nicht anders? Jesus hat damals gesagt, sehr deutlich gesagt, das, was ich jetzt tue, das tut auch hernach. Ihr sollt es nie vergessen, dass ihr euch vorher, bevor ihr miteinander das Mahl habt, die Füße wäscht. Und das heißt, wenn dein Bruder oder deine Schwester dir die Füße wäscht, dann ist es eigentlich so, als wenn Jesus vor dir kniet und dir den Schmutz wieder abwäscht. Ein fantastisches Bild, nicht wahr? Ich kann es gar nicht verstehen, dass wir dieses wichtige Element, das Jesus hier mit eingebunden hat in das Abendmahl, das wir hier im Johannes Kapitel 13 finden, dass wir das oft überhaupt nicht sehen in der Christenheit. Und manchmal kommen so Gedanken auf und sagen, warum sollten wir uns die Füße waschen? Es reicht doch aus, wenn ich vielleicht die Hände wasche. Aber das ist nicht das Symbol. Das Symbol, das Jesus gebraucht hat, war, dass er ihnen die Füße gewaschen hat, weil die Füße mit dem Schmutz wieder in Berührung kommen und die Füße ein deutliches Element zeigen, dass ich auch bereit bin, dem anderen zu dienen. Erst wenn der Schmutz weggewaschen ist, dann möchte Jesus mir das Mahl geben. Es ist fantastisch, nicht wahr? Das heißt, wenn ich das weglasse, wenn ich die Fußwaschung einfach ignoriere, wenn ich sie wegtue, dann sage ich eigentlich nichts anderes, als dass ich Jesus dass ich Jesus deutlich mache, pass auf, ich bin halt so, wie ich bin, muss mich nehmen, wie ich bin, es tut mir leid. Ich denke, das ist nicht der Weg, wie Jesus uns vorbereiten möchte für das Mahl, oder? Jesus möchte doch, dass wir von ihm gereinigt werden, dass wir zu ihm kommen und dass er uns wirklich das Mahl geben kann. Wir gehen nochmal zu Matthäus Kapitel 26. Diese Texte, die wir ganz am Anfang miteinander angeschaut haben, im 26. Kapitel. Da sagt er es, als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab's ihnen und sprach, trinket alles daraus, das ist mein Blut des Bundes. Der Paulus macht es den Korinthern noch sehr deutlich, als er den Korinthern das sagt, im 1. Korinther Kapitel 11, da heißt es in Vers 25 folgendermaßen: Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und das ist ja sehr spannend. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, dass die Taufe schon ein Bund ist, dass die Taufe der Bund ist, den ich mit Gott schließe und sage, ich möchte gerne mit dir verbunden sein. Ich möchte gerne, dass du mein Herr bist, dass du mein Gott bist, der mein Leben führt und leitet. Und wir merken, dass nach diesem Bund der Taufe wir immer wieder schmutzig geworden sind. Und das Abendmahl eigentlich die Auffrischung des Bundes ist, dann wird das hier auch durch die Worte deutlich, dass der Paulus hier sagt, wenn wir den Kelch nehmen und den Kelch trinken, dann sagt er dazu, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das heißt, wer hat den Bund gebrochen? War es Gott oder waren es nicht wir? Wir waren das, oder? Das heißt, wenn wir den Bund gebrochen haben, dann sagt Jesus, dann sagt Gott beim Abendmahl, er sagt, pass auf, du hast den Bund gebrochen, aber ich habe deine Schuld wieder weggetan. Ich habe dir die Füße gewaschen. Ich habe die Sünde weggewaschen. Und ich möchte dir sagen, wenn ich dir den Kelch reiche, dann möchte ich mit dir den Bund wieder erneuern. Ein fantastisches Bild, nicht wahr? Das ist Abendmahl. Das ist Abendmahl, wo wir wissen dürfen, er ist derjenige, der mit uns den Bund wieder schließen möchte. Er ist derjenige, der uns helfen möchte, bei ihm zu bleiben und mit ihm zu gehen. Und wir brauchen keine Angst zu haben. Wenn wir bei Jesus bleiben, dann sagt er, dann seid ihr rein. Dann möchte ich euch als meine Jünger willkommen heißen. Ihr seid Teil meiner Gemeinschaft. Gott segne uns, wenn wir das Abendmahl wieder neu entdecken und die Dinge mit einbeziehen, die Jesus auch in diesem Abendmahl mit einbezogen hat. Wir wollen noch miteinander beten. Lieber guter Vater, wir danken dir ganz herzlich, dass wir auch wieder neu mit deinem Wort uns beschäftigen durften. Wir danken dir, dass du ein so gütiger und liebender Vater bist. Wir danken dir, dass du uns nie alleine lässt mit all unseren Sorgen und Nöten. Wir danken dir, dass wir gerade durch das Abendmahl neu entdecken dürfen, dass du ganz nahe bei uns bist. Wie oft sind wir dir aus der Schule gelaufen? Wie oft haben wir Dinge getan, die uns hinterher leid tun? Wie oft haben wir wieder besseres Wissen auch schon uns versündigt und wir wissen, dass wir dich damit angegriffen haben, damit Schmerzen zugefügt haben. Herr, bitte, du möchtest uns vergeben. Wir danken dir, dass du uns durch das Abendmahl wieder neu bewusst machst, dass du uns unsere Schuld wegwaschen möchtest. Und dass du uns den Kelch reichst, um deutlich zu machen, dass dieser Bund, den du mit uns geschlossen hast, wieder erneuert wird durch dich. Herr, habe herzlich Dank dafür. In deinem Namen. Amen.